Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Wer eine rechte Lehre macht und im Leben immer schön fleissig arbeitet, der hat es gut, dem geht es gut, hat immer Geld genug für die Kinder, kann sogar noch ein bisschen auf die Seite tun. Ab und zu gibt es dann vielleicht sogar Ferien und dann liegt dann irgendwann auch noch ein Häuschen drin. Das hat man früher gesagt. Heute tönt das anders. Heute müssen alle wahrscheinlich den Franken eher zweimal als einmal umdrehen. Und immer mehr sind auch die Leute vom Mittelstand betroffen. Doppelpunkt Forum, das leise Sterben des Mittelstandes. Moderation, Edith Gilmann.
Ja, die Reichen, die werden immer reicher und die Armen, die werden nur zahlreicher. Früher hat der Spruch für das sogenannte Nord-Süd-Gefälle gegolten, also nicht nur für die Länder in Europa. Heute allerdings trifft es auch immer mehr auf die Industriestaaten zu. Aber was heisst das eigentlich, fragen wir uns? Kommt man heute eigentlich durch ehrliche Arbeit überhaupt noch auf einen grünen Zweig? Kommt man nur noch zu Wohlstand, wenn man erben kann? Und wenn sich anstrengen nichts mehr nützt, warum soll man sich dann überhaupt noch anstrengen? Die Frage diskutieren wir in dieser Stunde mit einer Expertin und mit Vertretern, mit dem Verlierer und mit den Gewinnern vom jetzigen System. Ich möchte zuerst Clivia Koch in der Runde begrüßen. Sie sind bis vor kurzem CEO von einer Pensionskasse gewesen. Im Moment arbeiten sie unentgeltlich. Finanziell gehören sie jetzt aber sicher zu denen, wo man muss sagen, sie sind Gewinner. Und als Gewinnerin auch in dieser Runde vertreten. So zu Chefzeiten, wenn Sie zurückschauen, wie viel hat bei Ihnen am Ende des Monats einmal noch im Sparsäule gelandet? Wie viel war übrig?
Also ich denke, es ist sicher genug da gewesen, um auf die Seite zu legen. Es kommt natürlich auch darauf an, was für Bedürfnisse man hat und wie man das Geld ausgibt. Aber dort habe ich die Meinung, man kann nicht mehr als essen, sich anlegen und schön wohnen. Also irgendwann ist wirklich genug Geld da, ausser man hat wirklich Bedürfnisse, die ein bisschen abnormal sind. Aber wenn man arbeitet, kann man sich auch gar nicht so viel leisten. Also ich habe gar keine Zeit gehabt, um Geld auszugeben oder ganz teure Reisen zu machen, sondern ich war sehr oft dann wieder halt im Büro gewesen. Da habe meine Ferien gekürzt und habe noch den PC mitgenommen und den Laptop.
Können Sie eine Zahl sagen, wie viel übrig geblieben ist?
Das ist schwierig zu sagen. Das ist, zum Teil habe ich es dann auch wieder investiert. Manchmal habe ich es gut investiert, manchmal nicht. Also eine gute Investition war einmal ein Haus, das ich dann konnte vermieten. Und dort ist regelmäßig Geld reingekommen. Wenn man es natürlich an die Börse zu tun hat, wie die Wirtschaftskrise gezeigt hat, ist es nicht so gut investiert gewesen. Ich glaube, das geht jedem gleich. Ich hätte es auch können, einfach auf Sparkonto tun, aber das gibt auch nichts.
Man kann aber sagen, es ist einiges übrig geblieben.
Es ist einiges übrig geblieben.
Ich möchte begrüßen den Toni und Christina Schüppach. Sie sind als Vertreterin vom Mittelstand in dieser Runde. Ein Teil von dieser Gruppe, wo man ja so ein bisschen das Gefühl hat, ihre Bevölkerung, sie gehören fast ein bisschen zu den Verlierern im Moment. Sie haben zwei Kinder, sind beide am Arbeiten, sie, Frau Schüppach, prozentmäßig und sagen aber, irgendwie kommt man gleich auf keinen grünen Zweig. An Sie auch die Frage, wie viel bleibt bei Ihnen am Ende vom Monat übrig?
Also wenn Sie so direkt fragen, sind ja eigentlich nur die Verlierer im System, also im Moment zumindest noch nicht. Es ist immer die Frage, wie man es anschaut. Wir sind mit dem so aufgewachsen, wir haben eigentlich immer eine Anzahl Geld zur Verfügung gehabt. Und jetzt durch die Familie ist das natürlich etwas weniger geworden, das Ganze. Bei uns ist es so, dass Ende Monat circa 700 bis, wenn es wirklich mal gut geht, 1000 Franken übrig bleibt. Und das natürlich mal 12 sind die 12.000 Franken im Jahr. Und von dem sollte man eigentlich noch unvorhergesehene Sachen zahlen. Und das kann man ja eigentlich nicht vorhersehen.
Also die 700 Franken ist nicht da, um quasi für Luxusgüter ausgeben. Da muss man durchaus auch noch etwas auf die Seite legen.
Selbstverständlich, mhm.
Ich möchte begrüßen Monika Büttler, Sie sind Wirtschaftsprofessorin an der Universität St. Gallen und sind so als Fachfrau in dieser Runde heute vertreten, können dabei zuordnen, was heisst das wirklich, Mittelstand, was heisst arm und reich und stimmt dieses Gefühl mit den Tatsachen wirklich auch übereinander, überein. An Sie die Einstiegsfrage, stimmt es denn, dass sich Fleiss heute gar nicht mehr so lohnt, wenn man im Mittelstand ist und das Gefühl hat, man kommt nicht so wirklich jetzt auf den grünen Zweig?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Und ich möchte auch nicht einfach eine einfache Antwort geben. Fleiss lohnt, also Fleiss Anstrengung lohnt sich in den meisten Fällen aus verschiedenen Gründen. Es kann sich finanziell lohnen, es kann sich aber auch lohnen, dass sich eben in Zukunft vielleicht Türen auftun, die sich sonst nicht auftun. Es kann sich auch lohnen, wenn man einfach auch mehr Selbstwertgefühl hat, wenn man sich selber betätigt. Aber es ist tatsächlich so, dass für relativ breite Schichten heute zusätzliche Anstrengungen nicht mehr honoriert werden, dass finanziell schlussendlich eben relativ wenig übrig bleibt, wenn man sich zusätzlich anstrengt.
Mhm. Über das wenig übrig bleiben möchte ich mit Ihnen, mit der Frau und Herrn Schüppach noch ein bisschen genauer reden und anschauen, wie Ihr Leben dann wirklich aussieht, jetzt so als Mittelstandsvertreter in dieser Runde. Sie sind beide Mitte 30, Herr Schüppach, Sie haben Maschinenmechaniker gelernt, arbeiten 100%. Frau Schüppach, Sie sind ursprünglich Dentalassistentin und nachher dann als Flight Attendant geflogen, arbeiten heute in einem 30%-Job bei der Unique. Zwei Kinder, wohnhaft im Kanton Aargau, also wirklich so ein bisschen die durchschnittliche Familie, wahrscheinlich auch von der Arbeitsverteilung her. Wir haben vorhin dann gehört, 700 Franken bleibt bei Ihnen am Ende vom Monat übrig. Müssen Sie im Leben Abstrich machen?
Ja, müssen wir.
Wie äußert sich das?
Ja, das ist natürlich... wir haben keinen Luxus in dem Sinn. Also wir haben natürlich, es kommt immer darauf an, was man unter Luxus zählt. Aber wenn man einen Fernseher, das Auto gehört, hat eigentlich zu den Grundbedürfnissen. Was bei uns natürlich Abstriche sind, sind hauptsächlich Ferien. Also Ferien mit den Kindern, irgendwo hin, weit weg, das ist schwierig. Und wir haben jetzt das Glück eigentlich, dass mein Bruder, der lebt noch in Deutschland, wir können relativ günstig Ferien machen, ist ja schön, wo er wohnt. Die Eltern von meiner Frau, also meine Schwiegereltern, die haben das Ferienhaus, also eine Ferienwohnung in Narosa und durch das können wir natürlich auch mal Skifahren gehen, durch das, dass wir die Ferienwohnung nicht müssen zahlen oder die Ferien nicht müssen zahlen in dem Sinn. Aber sonst Luxus, ich sage, es geht uns nicht schlecht. Ich bin glücklicher Besitzer auch von einem Haus, das habe ich mir aber auch nur dank der Unterstützung von meinen Eltern, große Unterstützung können leisten, weil mit 35, Anfang 30, 35 ist man heute eigentlich nicht in der Lage, wenn man eine Familie hat, um so viel Geld sparen, um sich so ein Haus leisten.
Jetzt klingt das alles noch nicht so schlecht, oder? Das Auto ist da, der Fernseher ist da, Ferien kann man machen durch glückliche Umstände, das Haus ist da auch durch einigermaßen glückliche Umstände. Wenn wir jetzt ein bisschen mehr ins Detail gehen, vielleicht darf ich Sie ansprechen, Frau Schüppach, die kleinen Alltagssachen, der Luxus vom Alltag, zum Coiffeur gehen, vielleicht mal schön essen gehen, sich irgendetwas Schönes zum Anlegen leisten. Das sind doch auch die Sachen, die dann das Budget auftreiben oder wo man es ein bisschen knapp halten kann. Merken Sie es dort?
Absolut, ja. Also bei mir ist das eigentlich aufs Minimum geschrumpft. Also Coiffeur ist höchstens einmal im Monat oder alle vier Monate. Kleider, wenn es gebraucht wird. Also ich gebe vorher das Geld aus für meine Kinder. Die brauchen es mehr. Und mal essen, das ist bei uns eigentlich mehr dann, wenn mal der Hochzeitstag ansteht. Aber dann schauen wir eigentlich auch, wo gehen wir hin? Wo können wir das uns leisten? Also wir können da nicht gross in ein 5-Sterne-Hotel schön feines 6-Gang-Menü bestellen, das geht nicht. Das
was geht denn? 5-Sterne-Hotel ist die oberste Grenze,
ja,
oder?
Ja, sage jetzt einfach mal, ja. Also, wenn wir gehen essen, dann ist das maximal 160 Franken, die wir uns leisten.
Und das ist dann aber die Ausnahme?
Das ist Ausnahme. Auch Kino zum Beispiel. Kino, das ist, Jesus Gott, wenn sind wir das letzte Mal im Kino gewesen? Mit dem Marc und mit unserem Sohn, ja.
Das ist schon lange her.
Ja. Das ist auch schon länger her. Aber jetzt für uns zwei allein, also muss ich sagen, rechte Abstriche.
Sind das ganz bewusste Verzichte? Haben Sie sich das durch eine Budgetplanung weggestrichen?
Das sind natürlich ganz bewusste Verzichte. Wir haben uns mit 28 für die Familie entschieden. Wir haben gewusst, auf was wir uns einlassen. Wir haben das relativ gut durchkalkuliert. Und ich bin halt einer, der rechnet. Also ich kann nicht in der Ungewissheit leben. Und ich mache natürlich ganz klare Abstriche bei den Sachen. Und das ist auch durch meine Budgetierung, wo ich im Monat habe, ist das auch ganz klar geregelt, was können wir uns leisten und was können wir uns nicht leisten.
Sind Kinder, obwohl man es ja fast nicht so fragen darf, aber haben Sie sich auch überlegt, ob man sich Kinder leisten kann?
Also ganz am Anfang schon. Ich habe natürlich, ich bin der, wo Angst gehabt hat. Meine Frau hat sich schon länger Kinder gewünscht. Ich habe lange gezögert. Und wir haben uns dort schon gefragt, können wir uns die Kinder leisten? Und dann haben wir uns mal für ein Kind entschieden, sicherlich. Im Hintergedanken war immer ein zweites. Meine Frau ist das Einzelkind. Und sie wollte immer das Geschwisterchen für das erste Kind. Und wir haben uns dazu entschieden, das hat wunderbar funktioniert am Anfang, nur dann sind eben die Sachen gekommen mit den ganzen Investitionen, wo wir es tätigen. Wir sind da sehr unterstützt worden von ihren Eltern, von meinen Eltern, von Freunden, von Bekannten. Wir haben viel Sachen bekommen, wir haben viel Spielzeug bekommen und so weiter. Und durch das war das natürlich nicht so eine riesengroße Investition, das Ganze.
Wäre es ohne das überhaupt gegangen?
Es wäre sicher ohne das gegangen, einfach. Ja. Vielleicht nicht in dem Rahmen. Wie es jetzt oder wie es heute ist. Mhm.
Frau Koch, dass so der Einblick ins Familienleben von dem klassischen Mittelstand, sage ich jetzt mal, auch Sie kennen das Familienleben, Sie haben zwar keine eigenen Kinder gehabt, haben aber zwei Kinder von einem Partner über eine 10-jährige Beziehung mit aufgezogen. Wenn wir jetzt vergleichen, das Familienleben zum Familienleben, wo Sie hatten, dort zwar mit einem sehr guten Einkommen. Wir haben vorher abgemacht, wir dürfen sagen, wie viel es gewesen sind. Es waren ein paar hunderttausend Franken, die Sie verdient haben im Jahr. Wie haben Sie Familienleben gelebt? Haben Sie überhaupt über Budget nachgedacht?
Ich bin nicht so gezwungen, über Budget nachzudenken, aber als ich meinen Partner getroffen habe, war er in einer Situation, in der er nicht so viel Geld verdient hatte oder auch sehr viel Geld halt noch seiner Ex-Frau abgeben musste. Und hat zum Beispiel ein Auto gefahren für 4'000 Franken, das er gekauft hat. Also es war auch nicht viel Geld vorhanden gewesen. Und für mich war es einfach selbstverständlich gewesen, und das ist auch in anderen Fällen so, dass ich mit meinem Geld dazu beigesteuert habe, dass der ganzen Familie besser geht. Und ja, was jetzt gut Essen anbelangt, ich bin auch sehr gerne mit den Kindern Pizza essen oder fast lieber Pizza essen. Und das ist auch eine gewisse Ungerechtigkeit natürlich. Als CEO werden sie sehr viel eingeladen. Sie sind an sehr vielen Veranstaltungen, wo sich andere dann überlegen müssen, ob sie sich das überhaupt leisten können. Ich habe das auch immer als ungerecht empfunden. Ich habe auch versucht, wenn ich so Einladungen hatte, dass ich jemanden mitnehme aus der Familie, wo sich das vielleicht sonst nicht leisten kann. Man kann es nicht ändern. Oder ich weiss nicht, wie man es ändern kann. Also ich kann einfach als Person, die mehr verdient, halt auch etwas dem beisteuern.
Ist es auch manchmal schwierig gewesen, in der Position der Privilegierten zu sein? Die sagen, sie haben sehr viel Einkommen in die Beziehung mit eingebracht. Ihr Partner hat ein Auto gefahren für 4'000 Franken. Man versucht, jemanden mitzunehmen. Kommt man da auch nicht das Gefühl über, dass man jetzt ja nicht möchte, so gönnerhaft dastehen oder sich so abheben durch den Reichtum?
Gut, Reichtum war es nicht, aber das ist sicher so. Ich habe sehr oft ein schlechtes Gewissen gegenüber den Leuten, denen es nicht so gut geht. Auf der anderen Seite muss ich mir dann selber wieder sagen, ich habe geschafft dafür. Also ich habe mal mit 1'900 Franken angefangen und musste eine eigene Wohnung davon zahlen und Krankenkasse. Ich habe sicher auch viel Glück gehabt, ich habe auch viel geschafft dafür. Und ich habe auch meiner Familie gegenüber, also manchmal meinen Schwestern gegenüber, die genauso viel gelernt haben oder sich genauso einsetzen wie ich, die einfach die Möglichkeit nicht haben, weil sie in einer anderen Berufsgruppe sind oder in einer anderen Branche. Und das versuche ich auch auszugleichen. Dann.
Sie haben Glück angesprochen, Sie haben die verschiedenen Branchen angesprochen. Kommt es heute darauf an, ob man die richtige Branche wählt, ob das honoriert wird, was man arbeitet, einfach rein geldmässig, weil jemand im Bankenwesen schlicht und ergreifend mehr verdient mit dem gleichen Einsatz als jemand, der jetzt der Flight Attendant ist, der Maschinenmechaniker ist. Gibt es da einen Unterschied? Vielleicht die Frage an unsere Expertin in der Runde, Frau Büttler.
Also es ist sicher so, dass in der Branche extrem unterschiedlich gezahlt wird und dass mit dem gleichen Einsatz in einer Branche sehr viel mehr zu verdienen ist in der anderen. Aber es ist natürlich eine relativ kurzfristige Sichtweise, weil das kann sich erstens ändern. Und zweitens hat man ja auch eine gewisse Wahlmöglichkeit irgendwo neu mit hineingehen. Es ist ja nicht so, dass man einfach von Geburt her irgendwo von der Branche fixiert ist. Und ich möchte vielleicht daran erinnern, dass in den Banken hat man nicht immer so viel verdient. Und Banken ist in den 80er Jahren ist das ein langweiliger Job gewesen. Haben wir gesagt, man arbeitet in einer Bank, hat gesagt, eine Bank. Und das ist nicht etwas gewesen von 10 Jahren oder jetzt die letzten 5 Jahre, wo man extrem viel verdient hat. Das kann sich über die Zeit wirklich schnell ändern.
Haben Sie sich in Ihrer Branche Flight Attendant, wo man weiss, dass die nicht wahnsinnig gut verdienen, vielleicht im Vergleich zu anderen Jobs oder Maschinenmechaniker, wo auch nicht berühmt ist als hochbezahlter Job, haben Sie sich schon mal überlegt, ui, hätte ich doch dort mal etwas anderes genommen, soll ich eine Umschulung machen, irgendwo in einen Ort rein, wo es ein bisschen mehr Geld gibt?
Also prinzipiell ist es so, ich bin 1989 in die Schweiz gekommen mit meinen Eltern und dort habe ich eigentlich gerade vor der Wahl gestanden. Ich bin 14 Jahre alt gewesen, was mache ich beruflich? Und bin dort eigentlich davon ausgegangen, mich am TÜV interessiert, mich am Auto interessiert, ich wollte TÜV-Mechaniker oder Automechaniker werden. Bin dann auf die Berufswahl, also Berufsberatung gegangen und dort haben sie mir vorgeschlagen, mach doch Maschinenmechaniker, weil dann steht ja alles offen. Und dann habe ich mich für den Maschinenmechaniker entschieden und ich habe das nie bereut. Also ich bin wirklich leidenschaftlicher Mechaniker. Ich mache die Arbeit sehr, sehr gern und ich bin jetzt seit fast 20 Jahren in der gleichen Firma, wo ich die Lehre auch gemacht habe und bin dort auch intern aufgestiegen. Also das ist einfach durch die Jahre Arbeit hat man sich dort auch ein bisschen profiliert. Und ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Job. Also ich möchte eigentlich nichts anderes machen.
Für dich ist schon fast eine Passion und nicht nur ein Beruf. Darum wahrscheinlich auch Zufriedenheit, obwohl vielleicht ja, das Abgelten oder das finanzielle Honorieren im Vergleich zu anderen Branchen nicht so stimmt. Frau Koch, bei Ihnen, Sie haben jetzt so ein bisschen Glück gehabt, oder? Richtigen Zeitpunkt, richtigen Ort, richtige Branche, Matura gemacht, Betriebsökonomie gemacht und dann gerade so in den Dings hineinkommen, wo es so ob sie gegangen ist. Haben Sie sich auch schon überlegt, ui, wo ich dort mal vielleicht ein kleines Mädchen Traum, habe ich doch das und das wollen werden, dass Sie sich vorstellen können, wie Ihr Leben jetzt auch aussehen könnte?
Also ich wäre sonst vielleicht noch gerne Psychologin geworden.
Gut, auch nicht nur schlechtes Alter,
oder? Das ist auch nicht schlechtes Alter, nein. Das habe ich mir nie überlegt. Also ich denke, als Frau ist es sowieso schwieriger, in der Wirtschaft Fuß zu fassen. Und ich einfach versuche, mich durchzusetzen und das zu machen, wo ich Spass daran habe. Und ich glaube, das habe ich auch geschafft. Und ich habe Freude an meinem Beruf. Es hätte auch ein anderer können sein, aber ich glaube, es gäbe noch vielleicht 2-3 Berufe, wo ich auch Freude hatte.
Aber Ihnen ist nicht bewusst gewesen, dass Sie jetzt einen wählen, der dann mal viel Geld gibt?
Nein, das war nie das Ziel.
Also bei mir war es so gewesen, mein Mädchentraum war, fliegen als Flight Attendant. Und als ich meine Lehre abgeschlossen habe als Dentalassistentin, habe ich mich aus Jux beworben. Ich bin relativ eine kleine Frau, war sehr baff, wo es geheißen hat, Moll, du bist es, bist dabei, darfst kommen. Ich bereue gar nichts. Also ich habe so viele Erfahrungen sammeln. Ich habe zwar lohnmässig einen Rückschritt gemacht, habe aber müssen sagen, für die Erfahrung, die ich sammeln durfte, und den internen Stieg, den ich nachher, Aufstieg, den ich nachher machen durfte, durch die Selektion als Mädchen der Kabine, bin ich mehr als stolz, was ich erreicht habe. Jetzt ist es so, ich bin Hausfrau, arbeite 30% immer noch am Flughafen. Der Virus bin ich nicht losgeworden. Ich brauche den Kerosingeruch um mich herum und das internationale Flair. Und ich bin mehr wie happy. Klar gibt es hin und wieder mal Gedanken, was hättest du jetzt gemacht, wenn mein Schicksal mich in die richtige Bahn gelenkt hätte. Ich hätte die Option gehabt, als ich noch zu Amerika in die Schule gegangen bin, dort weiterzumachen, dort als College und nachher Uni. Nur hat mir dort die US-Botschaft den Strich gemacht und gesagt, du hast einen Schweizer Pass, du darfst heim. Das war im 93. Und wer weiss, ich bereue aber gar nichts. Ich bin glücklich, wo ich jetzt bin und wo ich stehe.
Also das Glücklichsein hat sicher nicht nur mit dem Geld zu. Das ist bereits jetzt nach 20 Minuten Diskussion klar. Mhm. Das ist Doppelpunkt Forum auf Schweizer Radio DRS1 und wir reden über die ein provokative These vom leislichen Aussterben vom Mittelstand, ob denn das so ist oder nicht, werden wir sicher noch klären. Auch Sie daheim, Sie können mitdiskutieren und uns Ihre Geschichte erzählen, vielleicht wie es Ihnen gegangen ist, wo Sie den Weg eingeschlagen haben. Ist Geld ein Faktor gewesen? Oder was machen Sie für Erfahrungen als Teil von dem Mittelstand? Oder fragen Sie sich sogar, gehöre ich eigentlich noch zum Mittelstand oder sinke ich schon bereits ab und muss mich schon fast zum unteren Mittelstand oder den Armen zählen? Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns Ihre Geschichte auf 0848 440 222 0848 440 222 oder Sie können uns auch ein Mail schreiben, wenn es geht, ein kurzes Mail auf doppelpunkt@drs1.ch. Doppelpunkt ist dort als Wort geschrieben. Und bevor wir darüber reden, ob jemand noch zum Mittelstand gehört oder nicht mehr dazu gehört, müssen wir, glaube ich, auch mal noch definieren, was der Mittelstand denn eigentlich ist. Frau Büttner, Sie als Wirtschaftsprofessorin an der HSG, Sie beschäftigen sich beruflich mit diesen Fragen. Wo fängt denn der Mittelstand an und hört er auf? Kann man das an einem Betrag festmachen?
Also da, wenn Sie 10 Leute fragen, können Sie 10 Antworten. Und ich glaube, das ist, das gibt einfach nicht eine definierte Form von Mittelstand. Man kann sagen, da fängt es an und da hört es auf. Wenn ich jetzt das müsste persönlich definieren, für mich ist der Mittelstand, sind Leute, die aus der eigenen Fähigkeit, Möglichkeiten mit eigener Arbeit können ein anständiges Leben erarbeiten. Also wirklich aus eigener Arbeit. Und aber nicht so reich, dass sie eigentlich aus den Vermögenserträgen einfach nicht mehr machen. Also es ist im Prinzip, ich würde jetzt das definieren über die, die mit eigener Arbeit das machen können. Und das, dann fällt natürlich auch, was ist unter dem Mittelstand? Das ist die
eben das, wie Sie es definiert haben. Das sind ganz viele.
Genau.
Mittelstand ist in dem Fall grossmehrheitlich die Schweizer Bevölkerung, oder?
Das ist nicht nur in der Schweiz, das ist eigentlich auch Europa und in den meisten industrialisierten Ländern ist das eigentlich der grosse Teil. Und da gibt es natürlich grosse Unterschiede. Es gibt Mittelstand, wo sich nur knapp kann ein anständiges Leben erarbeiten und es gibt etliche, wo es halt extrem gut geht. Aber auch noch müssen arbeiten und ohne arbeiten auch nie nicht werden.
Mhm. Wir haben bereits im Vorfeld von der Sendung Mails aus der Hörerschaft bekommen. Zu dieser Frage zum Beispiel eins von Marcel Fürst aus Wiel hat er uns geschrieben und er hat sich nur interessiert für was ist denn der Mittelstand, sondern auch ja, was ist denn eigentlich arm und reich? Der Mittelstand definiert sich ja durch das, so wie er ist, indem er sich eben auch vergleicht. Oder? Was haben die, die ein bisschen reicher sind als ich, und was haben denn die, die ärmer sind als ich? Und aus dem heraus habe ich dann ein Wohlbefinden oder eben eins, das nicht so gut ist. Vielleicht müssen wir dort ansetzen. Wer ist denn arm? Oder wo ist denn ohne Grenze, dass ich die Frage beantworten könnte, gehöre ich denn noch zum Mittelstand?
Also das ist vielleicht ein bisschen eindeutiger, wenn man so sieht, wie die Länder Armut definieren, dann ist es häufig irgendein gewisser Prozentsatz vom mittleren Einkommen. Das kann zum Beispiel sein, 2/3 vom Medianeinkommen. Medianeinkommen ist das, wo 50% der Bevölkerung mehr und 50% weniger haben. Das ist meistens weniger als der Durchschnitt. Das ist aber natürlich etwas Relatives. Wenn es in einer Gesellschaft besser geht, dann wächst sozusagen auch das Einkommen der Armen. Also es ist nicht einfach wie zum Beispiel in den Entwicklungsländern, wo es heisst, $2 a day, das ist arm. Wir definieren das häufig relativ.
Hm. Wenn wir das Gefühl nochmal vornehmen vom leislichen Sterben, vom Mittelstand, wo man ja schlagzeilenträchtig auf Buchtitel, in Zeitungsartikel und jetzt eben auch heute bei einer Radiosendung, wie man Einweis kann lesen, ist denn das nur ein Gefühl oder ist das Fakt?
Es ist ein Fakt, dass es im Mittelstand heute besser geht als vor 30 Jahren.
Das ist jetzt aber gerade das Gegenteil. Als so das Gefühl ist, oder?
Es ist auch ein Fakt, dass im Mittelstand heute der Abstand zwischen Mittelstand und quasi denen, die am wenigsten verdienen in den industrialisierten Ländern, dass der Abstand kleiner geworden ist. Und das schließt sich gegenseitig nicht aus. Wir haben einfach in den letzten 30 Jahren extrem viel erreicht, um denen, wo es nicht gut geht, und muss man auch sagen, denen, die nicht arbeiten, die auf ein Niveau aufzuheben, dass für die, die arbeiten, der Unterschied zum Teil wirklich klein ist und das natürlich auch entsprechend empfindet. Jetzt bin ich so nahe bei denen, die nicht arbeiten,
In dem Fall steigen wir ab, aber es ist faktisch so, dass es uns vor 30 Jahren deutlich schlechter ist. Wir haben viel mehr Autos, wir haben viel Wohnfläche pro Person. Wir haben viel mehr Güter, die wir uns leisten können mit einem mittleren Einkommen als früher. Aber der Abstand zu den Armen, in Anführungs- und Schlusszeichen, ist kleiner geworden.
Also ist es das Gefühl, dass wir uns gerne möchten abheben mit einem Produkt von denen, die es sich nicht leisten können? Ist es so ein bisschen das... Auch jemand, der wenig Geld hat, kann sich unter Umständen ein Auto leisten, wie jemand aus dem Mittelstand, aber halt ein bisschen schlechter. Und das mag uns dann nicht so haben, weil die dann wirklich reich sind, die haben dann gerade vier.
Das ist sicher noch das andere. Also das andere, was ich vorhin gesagt habe, der Abstand zu den reichsten 1% ist sicher auch grösser geworden. Aber es ist natürlich klar, es ist offensichtlich, wenn mein Abstand vom Mittelstand quasi zu denen, die zum Beispiel weniger arbeiten, sich weniger anstrengen, kleiner geworden ist, dann löst das Unfrieden aus irgendwo und auch eine gewisse Angst natürlich. Das begreife ich schon. Wenn man plötzlich das Gefühl hat, ja, jetzt strenge ich mich so an und arbeite so viel und am Schluss habe ich kaum mehr als mein Nachbar, der sich viel weniger anstrengt. Das ist ein Problem.
Mhm. Bevor wir auf das eingehen, möchte ich noch die zeitliche Einordnung auch noch ein bisschen genauer haben. Wir reden ja immer aus dem eigenen Erfahrungsschatz oder vielleicht das, was einem die Eltern noch erzählt haben. Wenn wir jetzt die letzten Jahre, wo es uns gefühlt im Mittelstand besser gegangen ist, mit Zeiten vorher vergleicht, Vorkriegszeit oder die Kriegsjahre, gerade nachher oder auch noch weiter zurück, 20er Jahre. Wie vergleicht sich das? Ist das, was wir jetzt haben, außergewöhnlich?
Also die Einkommensverteilung, die wir jetzt haben, entspricht relativ näher der, die wir früher schon mal hatten, in den 30er Jahren. Mit Ausnahme, dass dort der Arme wirklich viel schlechter gegangen ist. Aber der grosse Abstand zwischen normalem Mittelstand und den Gutverdienenden, den haben wir also schon mal gehabt. Der war in den 30er Jahren schon mal da gewesen. Also und ist nach der Nachkriegszeit zurückgegangen und ist erst in den letzten 15, 20 Jahren eigentlich wieder so gross geworden.
Also haben wir in unseren Köpfen etwas Außergewöhnliches als quasi normal gespeichert, was gar nicht so stimmt?
Ich glaube, die flache Einkommensverteilung, also das heisst, dass eben der Unterschied zwischen den ganz Reichen und dem Mittelstand nicht so gross war in den 60er, 70er, Anfangs 80er Jahren, das ist geschichtlich gesehen eher außergewöhnlich als das, was wir jetzt sehen.
Sie haben angesprochen, auch wenn es nicht so außergewöhnlich ist, die Frustration ist vielleicht gleich da. Wie geht das Ihnen am Tisch? Der Frustrationsaspekt, Sie haben zwar gesagt, jetzt als Vertreter vom Mittelstand, Sie sind soweit in Ihrem Leben glücklich. Und trotzdem, wenn Sie jetzt vergleichen.
Also Frustration äußert sich eigentlich schon, wie Sie es vorher gesagt haben, in gewisser Weise, er hat ein bisschen was Besseres wie ich. Also wenn man es jetzt mal so banal sagt. Es ist einfach, ich freue mich über alles, wo ich mir kann selber kaufen. Und das ist eigentlich das, wo es ausmacht. Ich habe mir letzten Monat das Navigationsgerät gekauft und ich habe riesengroße Freude dran. Das ist nicht einfach das nice to have, sondern es ist einfach was, wo ich wirklich wie ein rohes Ei behandle. Und das wird auch in einem Jahr und in zwei Jahren noch so sein. Und das ist eigentlich die kleinen Freuden im Leben, wo es eigentlich ausmachen, finde ich.
Die Freuden im Leben, auf die möchten wir auch noch eingehen, eben nicht nur auf den Frust in dieser Stunde, Doppelpunktforum. Das Freude in der Familie von unseren Mittelstandvertretern, konkret vom Herrn Schüppbach, Sie haben es gesagt, Sie haben sich können ein GPS kaufen, der kleine, bescheidene Alltagsluxus. Wenn wir nachher vom Kleinen weggehen und ein bisschen ins Langfristige, planen Sie auch so etwas auf die Seite legen, so ein Vermögen versuchen zu schaffen, so es sich hochschaffen? Denkt man an das auch?
Also im Moment sieht es so aus, sehe ich es noch nicht so. Das Ziel ist eigentlich, dass ich möglichst mal einen Teil von einem Haus kann abbezahlen, so über längerfristig hingesehen. Wir wollen natürlich auch als Ziel, wenn unsere Kinder dann mal größer sind, auch mal wieder eine Reise machen zu zweit. Das sind so Ziele, wo wir uns mal gesetzt haben für später. Wir wollen das Ziel ist sicher, zum was auf die Seite legen, dass man eine gewisse Sicherheit hat. Ich meine, rein, wo ich die Hypothek unterschrieben habe auf der Bank, hat der Banker gesagt, ich sollte mindestens 3 Monatslöhne auf der Seite haben, damit ich sicher bin. Und das habe ich bis jetzt noch nie geschafft, muss ich ehrlich sagen. Und das ist einfach die Ungewissheit, wo da mitspielt.
Ja, ich denke, Sicherheit ist etwas vom Wichtigsten. Und das ist jetzt auch mit der Arbeitslosigkeit das Thema. Es gibt auch gut Verdienende, die vielleicht zu viel Geld ausgeben haben und nicht so viel Geld auf die Seite tun haben. Und ich glaube, die haben jetzt genau die gleichen Ängste. Mhm. Und das erlebe ich auch in meinem Bekanntenkreis. Also, dadurch, dass ich eine grosse Pensionskasse geleitet habe, habe ich natürlich sehr viel auch mit Bankern zu tun. Und da gibt es auch sehr viele Banken, die jetzt einfach auf der Straße stehen. Und dort ist die Unsicherheit genau gleich gross oder vielleicht noch grösser. Mhm. Weil sie sich gar nicht mehr gewöhnt sind, mit dieser Unsicherheit umzugehen.
Sie hätten aber rein durch ihr Einkommen in den fetten Jahren
können sparen.
Sie hätten können sparen, oder?
Ja, theoretisch.
Es wäre möglich gewesen, ja. Wo vielleicht in einer anderen Einkommensklasse schlicht nicht möglich ist, wo sich schon die Frage stellt, kann man überhaupt noch in einem Leben so viel auf die Seite tun mit dem Gedanken, was vielleicht ein paar Leute, Hörerinnen und Hörer, sicher auch schon gehört haben von der älteren Generation, ja, wir wollen, dass es euch dann mal besser geht. Das ist ein Spruch, den sicher viele kennen. Ist das überhaupt nicht möglich, wenn man heute im Mittelstand ist? Es gibt so eine These, dass man wenig Chancen hat auf das, weil man zweimal im Leben zurückgeworfen wird auf fast das Existenzminimum. Zuerst, wenn man Kind hat, muss man einen Einkommensibus hinein oder teure Kinderbetreuung zahlen. Und ein zweites Mal, wenn man nicht viel Geld auf der Seite hat, im Alter, zum Beispiel wenn die Pflegekosten auflaufen, das ist ja irgendwie noch ein bisschen frustrierend. Da gibt man sich Mühe und Mühe und am Schluss ist man wieder bei Null. Das ist wie das Leiterli-Spiel, oder?
Also das ist, ich würde sagen, das ist ja genau der Grund, wieso man spart. Also man spart doch eigentlich, damit man, wenn man Kind klein hat, vielleicht eine gewisse finanzielle Luft hat. Und man spart auch, damit man, wenn man alt ist, nachher dann vielleicht auch gewisse finanzielle Verpflichtungen kann tragen. Also Sparen ist, ich sehe Sparen nicht eigentlich Sparen für irgendeinen Zweck, der nicht gebunden ist an meinen Lebenszyklus. Und das ist eben zum Teil Kind und ist sicher auch später im Alter. Und ich finde die These, dass man zurückgeworfen ist aufs Existenzminimum, ist in dem Sinne ein bisschen komisch, weil man ja eigentlich diese Phase durchaus voraussieht und entsprechend planen kann. Aber es ist ganz klar, Kinder sind teuer, Pflege ist teuer und das sind die zwei wichtigsten Gründe, wieso man spart.
Mhm. Wird denn das einfach zu wenig geplant?
Also wenn ich schnell was dazu darf sagen, ich würde sagen, schon fast ja. Also es ist natürlich in der Jugend, man verdient das erste Geld. Und man gibt das Geld natürlich aus. Man will leben, man kauft sich alles, wo einem gefällt. Und irgendwann,
das haben Sie auch gemacht.
Das habe ich auch gemacht, selbstverständlich. Und irgendwann ist es so, dann wird man Mitte 20, Richtung Ende 20, macht man sich dann eben Gedanken, Karriere oder Kinder. Und das ist ein ganz klarer Entscheid. Und da muss man auch einsehen, wenn man bis dann nicht viel auf die Seite gelegt hat, ist das Kinder bekommen oder das Kinder aufziehen ist einfach schwieriger. Man ist, es funktioniert, es ist einfach schwieriger. Das ist ganz klar. Aber wir haben den Entscheid getroffen und wir sind absolut glücklich mit dem Entscheid. Weil die Kinder ist auch so, ganz gut, die Kinder ist auch so, es gibt dann auch einen Sinn im Leben. Also man weiß, für was man schaffen geht. Und das ist eigentlich das, ja.
Ich bin wahrscheinlich die Älteste im Kreis und ich habe schon andere Zeiten erlebt und zu meiner Zeit ist mir wirklich so erzogen worden, dass bevor man heiratet, halt spart. Das hat, ich habe eine Cousine, die sehr viel Geld auf die Seite gelegt hat, um sich überhaupt zu heiraten zu leisten. Und das erlebe ich heute bei der jetzigen Generation nicht mehr so. Und was ich auch glaube, in der Schweiz, ich komme aus dem Sozialversicherungsbereich, wir sind gut versichert. Die Schweiz ist wirklich auf einem feudalen Stand, dass die Leute sich gar nicht mehr so bewusst sind, was die Eigenverantwortung anbelangt. Oder man wartet einfach, dass der Staat ja dann schon eingreift oder das in Ordnung bringt.
Sie haben etwas Wichtiges angesprochen, dass man sich so ein bisschen verlassen kann, wo wir wieder sind bei dieser Grenze zwischen dem Mittelstand, wo man sich das Leben selber finanzieren kann, und den sozialen Unterschichten, wo der Staat muss mithelfen muss. Motivation haben wir vorher dann gehabt, es wird finanziell wenig honoriert, wenn man sich wirklich Mühe gibt. Liegt da drin nicht auch eine Gefahr, dass sich ein paar Leute vielleicht jetzt, die im unteren Bereich des Mittelstands sind, denken, ja, was soll's? Irgendjemand springt ein.
Also das Problem sieht man eindeutig und es ist nicht nur der Untermittelstand, sondern es sind zum Teil sehr gut ausgebildete Leute, die sich darauf verlassen, dass halt, wenn man sich selber nicht sein Einkommen schafft, dass man über Subventionen, Sozialleistungen, später Ergänzungsleistungen halt das quasi ersetzt überkommt. Und ich meine, was Sie vorhin gesagt haben, Herr Schüppach, hat mich natürlich extrem gefreut. Das ist genau eigentlich das, wo wir möchten, ja, dass die Leute aus dem eigenen Antrieb wirklich ihr Leben schaffen. Aber es gibt einen Haufen, selbst Akademiker, die sich quasi auf der Straße zurücklehnen und sagen, ja, wieso soll ich selber arbeiten? Wenn ich einen Tag mehr arbeite, bleibt mir unter dem Strich fast nichts mehr übrig. Und es ist tatsächlich so, dass bis zu einem Einkommen von etwa 6'000 Franken mit einer Familie spielt es gar nicht so eine grosse Rolle, wie viel man schafft. Weil man darunter mit Sozialhilfe, Zusatzleistungen, Krippensubventionen, Krankenkassensubventionen einfach das ersetzt überkommt, ohne dass man sich gross anstrengt. Und das ist eine Zeitbombe.
Also dann wäre es so, dass Schüppachs jetzt könnte sagen, wir machen es uns ein bisschen bequemer.
Sie wären,
also sie wären wahrscheinlich nicht mehr weniger glücklich, wenn ich sie vorhin richtig verstanden
sie wären,
habe,
rein finanziell. So wie ich sie jetzt gehört habe, sicher weniger glücklich. Ich meine, das war ja offensichtlich gewesen. Aber es wäre jetzt, finanzielle Verlust ist wahrscheinlich kleiner als der ideelle Verlust, den sie hätten. Ich meine, jetzt der Stolz, das selber zu machen, den gehe ich natürlich weg. Und das ist etwas, wo man, also ich bin Ökonomin, das ist nicht mein Fachgebiet, aber es ist etwas, wo Soziologen extrem stark sehen, dass, wenn einmal die Motivation weg ist, sich selber an den Haaren irgendwie aus dem Sumpf zu ziehen und selber etwas zu machen, dass es ein Armutsrisiko ist, nicht nur für einen selber, sondern vor allem für die zukünftige Generation, also für die eigenen Kinder. Sie machen ihren Kindern den besten Gefallen, was sie können.
Danke.
Sie haben vorhin ein Risiko angesprochen und wahrscheinlich auf das auch angespielt. Sieht man so Entwicklungen dann schon in anderen Ländern, wenn Sie sagen, es wird nicht nur die Armut in dem Sinn weitergehen, sondern es wird auch die fehlende Motivation weitergehen, wenn wir uns jetzt versuchen zu vergleichen mit einem Nachbarsland, zum Beispiel mit Deutschland, wo ja auch der Mittelstand, der wegsterben soll, beklagt wird. Gibt es dort so Tendenzen, wo Sie würden sagen, es wird das weitervererbt, so eine Geisteshaltung?
Also ich glaube, das typischste Beispiel ist nicht einmal Deutschland, sondern England, wo ganze Stadtteile einfach seit Jahren von der Sozialhilfe leben und niemand irgendwie weiss, was das überhaupt ist, sich am Arbeitsmarkt beteiligen. Deutschland hat zu viel und ich glaube, wir sehen auch Ansätze in der Schweiz, dass es bereits irgendwie so Dynastien gibt, wo man halt über die Sozialhilfe sich relativ gut durchs Leben bringt, wenn man vergleicht mit denen, die eben voll arbeiten und vielleicht nicht so einen hohen Lohn haben.
Ärgert Sie sowas auch?
Zum Teil schon. Also was mir extrem Mühe macht, ist der Ausbildungsstand, wo sinkt. Und das ist auch eine tickende Zeitbombe, wo zu dem noch dazukommt. Und ich bin in der Lehrlingsausbildung, also ich bin Lehrlingsbetreuer bei uns in der Firma und ich sehe jetzt anhand auch von den Bewerbungen, wo da reinkommen, der Ausbildungsstand sinkt extrem. Das ist wirklich ein riesengroßes Problem für Zukunft. Und da hat sicher sehr, sehr viele Fälle, wo jetzt schon keine vernünftige Lehrstelle finden, weil es einfach schlechte Schulzeugnisse haben. Und dann später einfach dann genau solche Fälle werden, wo einfach in der Wirtschaft nicht mehr zurechtkommen und eben Sozialfälle werden.
Hat das nicht wieder mit dem zu tun, dass die vielleicht die guten Schulnoten haben, sich nicht einen Handwerksberuf suchen, weil sie sich überlegen, das ist schlecht bezahlt, kann das auch sein? Dass Handwerk in der heutigen Zeit wie schlechter entlohnt wird und darum so ein bisschen unattraktiv scheint.
Also es ist nicht nur Handwerk, es sind auch technische Berufe. Also selbst wenn man ein Studium hat und einen technischen Beruf, ist das jetzt lange Zeit extrem schlecht bezahlt gewesen, wenn man vergleicht mit irgendwie ökonomischen Berufen oder so. Das kann sich natürlich auch wieder ändern. Aber ich glaube, was ist mit der schlechten Note? Ich würde jetzt eher behaupten, das ist nicht nur, oder nicht, weil Handwerk einen schlechten Ruf sollte haben, sondern weil für die Jugendlichen oft halt der Weg über die Sozialhilfe eine Alternative ist. Und bis wir dann wirklich mit selber arbeiten, mehr verdient als das, was man haben kann, wenn man nichts macht, dann geht es ein Zeit, wenn man eine Lehre macht.
Frau Koch, wenn ich Sie noch auf die Zeiten ansprechen darf, wo Sie in diesen Chefetagen waren und wenn wir dort noch Motivation und Leistung und Fleiss und so anschauen, wie haben Sie denn Sie bei denen empfunden, die Glück hatten in diesem System? Haben Sie, wenn Sie es betrachtet und reflektiert haben, einmal das Gefühl gehabt, die haben verdient, was sie verdienen?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich schaue wenig, was die anderen machen. Das ist schon mal ein Prinzip von mir. Ich denke, es gibt sicher Positionen oder Leute, wo ich das Gefühl habe, die kommen das Geld über, aber sie haben es nicht wirklich verdient. Die gibt es sicher auch. Aber das sind ganz wenige. Die meisten haben sehr viel auf sich genommen, haben auch sehr gute Ausbildungen, haben viel verzichtet auch, dass sie überhaupt in die Positionen gekommen sind. Die Frage ist einfach, will man das? Ich glaube, man erreicht nichts ohne Verzicht.
Also, ist aber das Bewusstsein da, dass es anderen schlechter geht?
Also bei mir war das Bewusstsein immer da gewesen, dass es schon in meiner Familie, ich habe 3 Schwestern und wir haben alle eine gute Ausbildung und wir haben aber grosse Unterschiede. Also was rein das Finanzielle anbelangt. Aber meine zwei Schwestern von mir haben die Familie und haben bewusst den Weg eingeschlagen. Und sie haben gewusst, auf was sie sich einlassen.
Ich meine, mehr noch das Bewusstsein da bei Leuten, die sehr viel Geld haben, die vermögend sind, die sie vielleicht damit zu tun haben, dass sie einen Haufen Geld verwaltet, dort mal als Chefin von der Pensionskasse. Und da wird man ja auch umworben, durchaus auch von Bankkreisen, weil sie über so viel Geld, also nicht jetzt persönlich vom Vermögen her, aber weil sie so viel Geld verwaltet. Ist da die Sensibilität da, dass es Leute gibt, die sich sehr wohl bemühen, etwas zu schaffen? Oder hat man eine falsche Vorstellung von, wer will, der kann, und wer halt nicht dahin kommt, ist selber die Schuld?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die sich der sozialen Verantwortung auch bewusst sind, sich auch bewusst sind, dass sie mehr Glück gehabt haben und durch das in der besseren Position sind. Und es gibt wirklich Leute, die sehr oberflächlich sind. Und in dem Kreis, wo ich mit diesen Leuten aufräumen konnte, habe ich das auch gemacht. Das klingt jetzt vielleicht nicht so schön. Aber ich glaube, das ist auch wieder eine Verantwortung, dass man dem halt eine Regel schiebt, wenn man an der richtigen Position ist.
Sie sagen die richtige Position, Sie wollen auch wieder zurück in eine Chefetage, weil das der Ort ist, wo man etwas bewirken kann. Im Moment arbeiten Sie aber unentgeltlich. Das interessiert mich noch, ist das ein Entscheid gewesen, wo Sie sich bewusst gesagt haben, ich will die Phase nicht einlegen, um etwas zurückzugeben. Ich muss sagen, Sie arbeiten für die Wirtschaftsfrauen Schweiz im Moment. Und keine Spesen und keinen Lohn.
Also ich bin Präsidentin von der Wirtschaftsfrauen Schweiz und der Grund ist, dass ich das übernommen habe. Ich habe gefunden, ich habe sehr viel von der Gesellschaft bekommen und ich will der Gesellschaft etwas zurückgeben. Und ich habe nicht nur gespart, um es einfach auf die Seite zu legen, sondern das auch wieder in den Kreislauf zu bringen. Das heisst, ich lebe jetzt im Moment von diesem Geld. Ich will aber wieder zurück in die Wirtschaft und der Grund ist wirklich, wenn ich etwas will verbessern will, dann kann ich das nur, wenn ich eine gute Position habe. Und das ist für mich ganz wichtig, dass ich wieder in die Position komme. Und das Zweite, was ich noch dazu will sagen, es gibt einfach zu wenig Frauen in Positionen, wo sie wirklich Macht ausüben können, also im guten Sinn. Und die brauchen wir dringend mehr gute Frauen.
Was wäre das Nächste, wo Sie würden sagen, wo Sie als Chefin, wenn Sie jetzt könnten, würden angehen, wenn Sie jetzt die Diskussion verfolgt haben, wo könnte man was machen? Kann man in der Schweiz irgendwas machen, damit es fairer ist, gleicher ist?
Sicher auch die Lohnungleichheit bei den Frauen. Also die Frauen verdienen in der Schweiz immer noch 19% weniger im Durchschnitt gegenüber ihren männlichen Kollegen. Ein Thema für mich ist auch, wie bringen wir gute Frauen in Chefetagen, wo sie wieder etwas bewirken können. Und ich glaube schon, wenn es mehr Frauen hätte, würde sich einiges ändern. Also ich glaube, bei uns einfach soziale Bewusstsein ist vielleicht schon ein bisschen weiter. Also ich will jetzt nicht Männer verdammen. Ich kann sehr gerne Männer und ich lebe auch mit einem Mann zusammen. Aber ich denke, es würde doch einiges ein bisschen anders.
Mhm. Was würden Sie sich wünschen? Müsste es Massnahmen geben? Was stört Sie jetzt als Vertreter von denen, wo das System in den letzten Jahren nicht immer nur gerade auf Rosen gebettet hat? Frau Schüppach, Herr Schüppach?
Also ich sage immer, um ein Ziel zu erreichen, musst du dafür arbeiten. Und wie wir es vorher schon angetönt haben, das ist immer derjenige, der das entscheidet, wie weit gehe ich. Ich sage einfach, ja, es ist wieder eine Wiederholung. Es fängt bei der Ausbildung an. Es fängt in den Schulen an. Und zieht sich jetzt mein roter Faden eigentlich durch. Aber ich sage immer, der Mensch selber ist verantwortlich. Und der Mensch selber muss sich selber pushen, um dort hinzukommen, wo er sich das Ziel setzt, wo auch immer das ist.
Also ich finde, Frau Schüppach hat etwas sehr Gutes gesagt. Was mir bei der Jugend oft fehlt, ist das Vertrauen in die eigene Kraft, etwas können zu erreichen. Und das finde ich schade. Also, das wäre ein Appell für mich an die Jugend, einfach mehr wirklich an sich selber glauben, etwas können zu bewegen.
Mhm. Vielleicht noch eine Frage an die Expertin. Frau Beutler, Sie haben gesagt, es besteht eine Gefahr, dass man sich ausruht, dass man nicht so motiviert ist, wie wir es jetzt ein paar Mal hier gehört haben. Müsste man etwas unternehmen? Oder kann man einfach darauf vertrauen, dass genug Leute in der Schweiz motiviert sind, weiterzumachen?
Also ich glaube, man kann das eine ohne das andere nicht machen. Also ich glaube, wir vertrauen darauf, dass die Leute so weitermachen. Das ist gut und recht. Aber ich glaube, schlussendlich müssen wir wirklich schauen, dass im arbeitenden Mittelstand und denen, die sich in der Schule anstrengen, im Lehrer anstrengen, im Studium anstrengen, dass die auch tatsächlich etwas von dem quasi behalten können. Und dass nicht einfach so ist, dass es kaum finanziell lohnt. Es lohnt sich ideell, das muss ich gar nicht mehr sagen, das war so offensichtlich gewesen aus dieser Diskussionrunde. Aber wenn es sich finanziell nicht lohnt, dann haben vielleicht genau die vielleicht 2-3 Mal Pech gehabt, die sich dann eben nicht mehr anstrengen. Und man kann nie vermeiden, dass die Leute 2-3 Mal Pech haben. Und wenn die irgendwann einmal auf einer Umlaufbahn ist, wo es sich nicht mehr lohnt, dann ist es schwierig, wenn finanziell eben gar nicht mehr rausschaut aus einem Engagement.
Was müsste man machen? Wir haben bewusst in dieser Stunde nicht so wollen über Massnahmen reden, sondern über eine Bestandesaufnahme, wie sie im Moment empfunden wird. Aber gibt es Sachen, die Ihnen am Herzen liegen, würden sagen, da würde ich gerne investieren oder das würde ich gerne sehen?
Also, ohne Detail gehen, einfach das ganze Steuersubventionswesen müssen wir wirklich mal anschauen, dass es nicht solche Anreize gibt, wo es heisst, einen Tag mehr arbeiten, unter dem Strich bleibt mir 25 Franken übrig oder gar nicht mehr.
Sie sprechen jetzt Familiensituationen an, zum Beispiel, wenn man Kinderbetreuung
das
auch
sind,
hat.
Wenn man das Haus renoviert, kommt man plötzlich in Krankenkassensubventionen rein und so Zeug. Also es ist nicht nur Kinderbetreuung, es ist Krankenkasse, es ist Wohnraum, es ist Zugang zum Beispiel zu Tagesschulen. Das sind alles Sachen, die sich schlussendlich aufsummieren, dass sich eben genau für zum Teil einen anstrengenden Mittelstand nicht mehr lohnt, mitzuarbeiten.
Also ich sehe das natürlich gut aus dem Versicherungswesen aus. Ich komme aus dem Gebiet und Versicherungen sind sehr schlecht koordiniert. Das lässt sich erklären, dass sie zu verschiedenen Zeitpunkten in Kraft treten sind. Und das Gleiche gilt natürlich für Steuersysteme und Subventionen. Und dort müsste man dringend überbüchen, und zwar ganzheitlich und nicht nur immer nur ein Teil gewesen oder ein Teil abhocken.
Frau Gansinos, was haben Sie für einen Wunsch oder für Forderung, wenn Sie jetzt etwas ändern könnten? Für den Mittelstand. Haben Sie etwas?
Ja, den unteren mehr Geld, den oberen weniger Geld. Das wäre eigentlich mein Wunsch, wobei dort natürlich schon die Leistung auch mit berücksichtigt werden muss. Nur eben gerade die Diskussion in den letzten Tagen, wo überall in den Medien stattfindet, mit weniger Managerlöhne, das muss natürlich auch irgendwo zum Ausgleich für den Mittelstand oder für die Ärmeren gedacht sein. Ne? Dass denen ein Stück besser geht und den oberen geht es ja dann immer noch gut, so in der Hinsicht. Und dort ist auch das Problem, es ist ja wie ein Teufelskreis, die Masse konsumiert. Und wir können eigentlich nur produzieren, wenn die Masse konsumiert. Und wenn die Masse kein Geld hat, können wir nichts produzieren, also wir verdienen kein Geld. Und das ist eigentlich der Teufelskreis.
Mhm. Wird sich zu einem Teil auch selber widerlegen? Sie haben die geschichtliche Einordnung gemacht am Anfang der Stunde, Monika Büttler, dass wir jetzt in einer fast eher ungewöhnlichen, oder dass wir jetzt in einer gewöhnlichen Situation sind, dass es breitere Verteilung gibt. Können Sie sich vorstellen, dass es in 15 Jahren wieder so ist, dass sich das wieder mehr angleicht? Ganz von alleine.
Also das ist schwierig zu sagen, Prognosen sind immer schwierig. Aber es ist sicher so, dass jetzt schon ein Teil von diesen exzessiven Einkommensvermögen sind verschwunden mit der Krise, das muss man sehen. Und das andere, wo man auch muss sehen, dass natürlich ein Grossteil von dem Vermögen, das hier erarbeitet worden ist, von dem Einkommen, eben wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückgeht in Form von Investitionen. Und man muss wahnsinnig aufpassen, man sagt, wir nehmen es denen einfach weg, weil wenn es so passiert, dass die Investitionen zurückgehen, dann leiden schlussendlich auch alle. Also ich glaube, man muss da ein bisschen differenziert anschauen, aber meine erste Reaktion, wenn ich die Löhne sehe, ist auch immer auch die gleiche. Also das kann ja nicht sein, das ist irgendwie jenseitig. Aber viel von dem geht eben durchaus ein Wirtschaftskreislauf und nicht nur über den Konsum.
Ich glaube, das reine Umverteilen wäre auch noch keine Lösung, aber wo wir uns sicher einig geworden sind in dieser Stunde, ist, wenn ich Geld habe, soll nicht von der Verpflichtung entbinden, dass man das Beste gibt, dass man probiert, sein Leben selber zu finanzieren, obwohl einem vielleicht der Staat würde ermöglichen, dass es auf einen anderen Weg auch würde gehen und dass man es ein bisschen bequemer würde haben. Aber auf der anderen Seite, was wir auch nicht vergessen dürfen, die viel Geld haben, geerbt haben vielleicht, Glück haben im System, das soll durchaus auch verpflichten, dass man sich ein bisschen Gedanken machen kann, so wie es vielleicht auch Sie jetzt gemacht haben, Frau Koch, oder andere Leute auch machen, wo kann ich etwas zurückgeben, wo kann ich einen Teil Fronarbeit leisten, wie Sie es im Moment machen, auf etwas verzichten und durchaus auch in einer Chefposition dafür schauen, dass die Ungleichheiten künftig vielleicht ein bisschen weniger gleich sind. Das war das Doppelpunkt-Forum am Dienstagabend zum Thema «Das leise Sterben der Mittelschicht». Ich glaube, die Totgesagten leben länger jedenfalls, wenn wir die Motivation der Vertreter Christina und Tommy Schüppach anschauen in dieser Runde. Ich danke Ihnen herzlich fürs Mitdiskutieren und wünsche einen schönen Abend.
Danke. Das war der Doppelpunkt-Forum. Doppelpunkt-Forum mit der Edith Gilman. Gäste bei der Edith Gilman sind Clivia Koch, bis vor kurzem CEO von einer Pensionskasse. Im Moment arbeiten sie unentgeltlich. Christina und Toni Schürbach als Vertreter vom Mittelstand, das Ehepaar und Ältere. Und Monika Büttler, sie ist Wirtschaftsprofessorin an der Universität St. Gallen. Die Sendung, die können Sie als Podcast nochmal hören oder sogar abonnieren. Doppelpunkt-Forum. Sie gehen ins Internet auf deres eis.ch, die Rubrik Podcast. Sie finden die Sendung dort zum Abladen und zum nochmal hören und Sie können auch während der nächsten 4 Wochen die Sendung im Internet nochmal nachhören. deres.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.